Wenn jemand uns verbal oder körperlich zu nahe tritt, dann fühlen wir uns schlecht. Und wenn wir um einen Gefallen gebeten werden, dann spüren wir oft, dass uns das zu viel wird. Warum aber fällt es Menschen so schwer, das auch auszudrücken? Bis hierhin und nicht weiter, wie wir lernen, Grenzen zu setzen, so heißt unsere Sendung Domradio Beratung. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio Beratung. Bis hierhin und nicht weiter. Das kann schon mal passieren, dass man im Supermarkt das Gefühl hat, jemand drückt mit seinem Wagen zu weit auf und hängt vielleicht mit dem Wagen schon unten in den Waden, was nicht angenehm ist. Es kann aber auch sein, dass es in der Bahn ein bisschen sehr eng wird oder jemand mit seinem Rucksack so an einem vorbeikommt, dass es unangenehm wird. Das sind diese kleinen Dinge im Leben, wo man manchmal sagt, okay, ich sag jetzt was, das ist eine Grenze überschritten worden. Aber oft passiert auch gar nichts. Man ärgert sich und dabei bleibt's. Aber man könnte eine Grenze setzen. Aber es gibt nicht nur Grenzen bei den kleinen Dingen des Lebens. Die Definition Grenze sollte am Anfang dieser Sendung stehen. Und jetzt als erstes begrüße ich natürlich meinen Gast. Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn, ist bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen erstmal die Grenze definieren, weil beim Gedanken an eine Grenze ist das ja einerseits so eine Art klare Trennungslinie, wie beispielsweise zwischen Ländern oder wenn tatsächlich eine Mauer dazwischen ist. Man spricht manchmal von fließenden Grenzen und das ist die Frage, ja, von was reden wir hier eigentlich?
Wir können uns die Definition von Grenzen vielleicht besser vor Augen führen. So habe ich mir mal überlegt, wenn es gar keine Grenzen gäbe, was wäre denn dann? Dann wäre es überhaupt nicht erkennbar, was einzelne Wesen ausmacht oder einzelne Systeme, einzelne Staaten. Das wäre ganz schön schwer, deutlich zu machen, das bin ich, aha, und da hinten, da fängst du an. Also es wäre noch nicht einmal das System zu erkennen, ja, und es gibt gar keine wirkliche Begegnung, eine Erkennung zwischen ich und du. Das heißt, Persönlichkeiten sind dann gar nicht ausgeprägt, sondern man muss sich das mehr so amorph, so gestaltlos vorstellen. Und genau das Gefühl haben wir ja auch, wenn keiner Grenzen markiert, keiner Grenzen setzt, dann gibt es so Chaos. Es gibt vielleicht auch Nebel, nicht wissen, mit wem hat man es zu tun. Wir sprechen von Rumeiern, ja? Grenzenlose Maßlosigkeit, also das vertragen wir nicht im Miteinander. Das heißt, Grenzen müssen sein. Das heißt, Einzelne, aber auch Systeme, Staaten brauchen ihre Grenzen. Nicht nur als Trennung im Sinne des Aussperrens oder des Gefangenhaltens, sondern eben auch, um deutlich zu machen, das, so sind wir, das ist meins,
my land. Also im Grunde genommen, dass wenn jemand sagt, ich habe in meiner Kleinfamilie so ein bestimmtes System, das vertrete ich auch nach außen, ziehe ich auch so ein bisschen meine Grenze, um darzustellen, das bin ich und genau, das passt zu mir und gehört zu mir.
Wir sprechen so landläufig vom Stallgeruch, der macht uns aus, unsere Werte, ne, was wir auch pädagogisch vertreten, wie wir uns in der Kleidung zeigen. All das markiert nach außen, aha, das also macht die Familie so und so aus. Das sind auch Grenzen, ne, die man zieht, um erkennbar zu bleiben.
Manche zieht man freiwillig, manche werden sozusagen gezogen, also eine Landesgrenze, da kann ich persönlich nicht irgendwas dran machen, wenn es darum geht, mit anderen zu kommunizieren in meiner Umgebung, kann ich sehr wohl sagen, hier möchte ich eine Grenze ziehen. Ich möchte vielleicht ein Du oder ein Sie haben. Ne? Vielleicht ja, möchte ich einfach beim Sie bleiben, um eine klarere Trennung zu haben zu der anderen Person. Also das sind ja Grenzen, die ich persönlich setzen kann. Das sind auch die Grenzen, denke ich, wo wir wahrscheinlich am einfachsten drüber sprechen werden, weil wir da den Einfluss haben. Bei den anderen weniger.
Ja, wir sollten vielleicht immer darauf achten, ne? Dass Grenzen nur dann sinnvoll sind, wenn man sie auch aufmachen kann. Also es ist wichtig, auch fürs Miteinander, dass es die Grenzen gibt, aber sie müssen durchlässig sein. Und da beginnt eben die Selbstbestimmung, wo finde ich, dass es richtig ist, hier eine Öffnung zu machen, auch zwischen ich und du. Sonst gäbe es so etwas nicht wie Hingabe oder wirklich ganz vereinigende Begegnung, ganz, ganz tiefe Nähe. All das wäre nicht möglich, wenn ich Grenzen nicht auch aufmachen kann.
Das Thema Grenzen ist eigentlich auch ein Thema, was ein hochaktuelles ist oder mit der aktuellen Situation zu tun hat. Inwiefern?
meinen Sie jetzt politisch gesehen oder genau. So? Ne? Ja, da ist es natürlich sehr schwierig. Also wann zum Beispiel passiert tiefe Kränkung, dass ich auch aufgerufen bin, mein Wertesystem mit allen Mitteln zu verteidigen. Ja? Und damit kommen wir auch zum Thema, wie gehe ich dann am besten mit Grenzen um? Wie verteidige ich die? Wie sichere ich die? Also gehe ich so weit, dass ich auch bereit bin, die, von denen ich mich bedroht fühle, die an meinen Grenzen rütteln, das ist ja auch oft eine subjektive Empfindung, ne? Zum Beispiel eine Beleidigung oder Kränkung meines tiefen religiösen Empfindens, muss das mit dem Tod geahndet werden. Und dazu fühlen sich eben viele wirklich berufen. Also wir wissen von den Attentätern jetzt in Paris, dass sie das genau geglaubt haben, was sie da ausgeführt haben, dass sie das für Gott tun.
Das heißt, aus deren Sicht war eine Grenze überschritten?
Eindeutig.
Und sie haben eine für sie klare Grenze gezogen. Auf der anderen Seite, ja, wie schütze ich mich auf der anderen Seite davor, wenn eben die Grenzen unterschiedlich verlaufen?
Genau. Das müssen Staaten überlegen, ob es nur mit Terrorbekämpfung zu tun hat oder dass ich auch an die Ursachen gehe, dass ich zum Beispiel die Kränkung, die dort passiert ist, einfach mal ernst nehme, sie wahrnehme und gucke, was kann ich auch tun, dass wir im Dialog bleiben und Grenzen wirklich aushandeln und sagen, was geht und was nicht. Ich kann natürlich, keiner kann zulassen, dass die Grenze von Leben zu Tod überschritten wird. Das Leben aller muss geschützt sein, das ist ganz klar. Und da sind wir alle gefordert, darüber nachzudenken. Auch zum Beispiel die Grenze zwischen Arm und Reich, die sich ja auch dazu geführt hat, politisch gesehen eindeutig zu bekämpfen, nach den Ursachen Sachen, die längst auf der Hand liegen, auch politische Folgen zu bewirken mit all unseren politischen Möglichkeiten, die wir haben.
Das ist ein Thema, das würde, glaube ich, den Gesamtrahmen sprengen. Ja. Wir wollen im Laufe der Sendung uns eher um diese kleinen alltäglichen Dinge kümmern, an denen man ja aber auch nachher vielleicht für größere, schwierigere Situationen lernen kann. Wie kann man eine klare Trennungslinie setzen? Wie kann man umgehen mit dem Partner, mit Kindern, mit Kollegen, mit Freunden, mit Nachbarn oder auch mit fremden Menschen? Die Domradio-Beratung bis hierhin und nicht weiter. Wie wir lernen, Grenzen zu setzen. Warum, wo und wann oder bei wem setzen wir überhaupt Grenzen? Im Umgang mit Familie, mit Partner oder mit Kindern, aber auch im Job. Eigentlich überall begegnen wir dieser Situation tagtäglich. Muss jeder nur mal vielleicht einen Tag Revue passieren lassen, wie oft man Punkte erreicht, wo man Grenzen setzen kann, darf, muss. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Ist es in der Beratungsstelle auch so, dass Menschen kommen, die überhaupt nicht Nein sagen können, die gar keine Grenze ziehen können und das erstmal lernen müssen?
Sie kommen meistens wegen diesen Dingen, ne? Dass es sehr schwierig ist, Nein zu sagen. Das hat sie verlernt. Vielleicht haben sie es immer schlecht gekonnt. Aber es gibt wirklich Leute, die haben dann schon gar keinen guten Kontakt mehr zu sich selbst, weil sie gar nicht wissen, was macht sie aus, wo sind meine Grenzen. Sie fühlen es nicht mehr, sondern spüren nur später, wenn eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, den Schmerz. Oder sie sind sehr traurig, dass das Nachgeben, ich habe doch alles getan, ich habe mich so bemüht, ich bin ihm so zu Willen gewesen. Das Ziel, was sie eigentlich hatten, nämlich mehr Nähe, mehr Zugehörigkeit, gar nicht erreicht wurde. Dass das eigentlich für sie gar nicht den Zweck erbracht hat, dass sie sozial gesehen einfach besser dastehen, sondern dass sie womöglich trotzdem die Beziehung verloren haben, sie trotzdem betrogen wurden. Dass da eine Grenze, die sie selber zugelassen haben, dass die überschritten wird, dass die Übergriffe stattfinden konnten, auch noch nicht mal dazu geführt haben, sondern genau das Gegenteil bewirkt haben, dass man sie gründlich missbraucht hat. Und das sind schon Schädigungen und Störungen, die einen solchen Schmerz verursachen, dass sie deshalb zu uns in die Beratung kommen.
Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, gibt Familien, die, wo man sagt, im Beruflichen ist es so, dass man auch mal eine Grenze setzen muss, weil man hat zu Hause vielleicht die Kinder sitzen, man kann nicht alles übernehmen, man kann auch nicht alles von den Kollegen noch übernehmen, da besteht ja auch durchaus die Gefahr, dass der Berg immer größer wird, wenn man merkt, ach, da kann ich meine restliche Arbeit abladen.
Natürlich. Also das, was vorher mal einfach eine kollegiale Solidarität war, kann völlig ausgenutzt werden, indem immer noch was geht. Tatsächlich sind ja die Kraftpotenziale der Kollegen sehr unterschiedlich und man ist auch nicht immer gleich stark oder schwach. Das kann immer wechseln. Aber genau das ist das Geheimwort, das Zauberwort liegt im Wechsel, dass mal der dran ist, mal jener. Es muss ein guter Austausch sein, es muss ausgehandelt werden. Und wenn es einseitig wird und ich dann erst merke, wenn ich kurz vorm Burnout stehe, dass das alles zu viel war und dass das ganz wesentlich damit zusammenhängt, dass ich nicht Nein sagen konnte, dass ich nicht sagen konnte, hör mal, das glaube ich, ist nicht mein Bereich, das gehört zu deinem, bitte sorge dafür. Das kann ich nicht auch noch übernehmen. Wenn das ausgeblieben ist, spürt man das natürlich an der eigenen Kraft. Und das trübt so ein, dass ich, dass die Seele so traurig wird, dass sie die Initiative verliert, überhaupt noch was zu tun. Ja, das sind auch so Erschöpfungsdepressionen, die häufig damit zusammenhängen, dass man sich sehr schlecht abgrenzen konnte.
Also das heißt, Burnout könnte auch durchaus eine Folge davon sein, dass jemand sich von anderen vereinnahmen lässt, vielleicht nicht mehr zu seinen persönlichen Zielen kommt und dann gar nicht gemerkt hat, dass eigentlich er sich zu viel aufgeladen hat.
So ist es, genau. Es gibt es natürlich auch in der Ehe, wo vielleicht Grenzen verabredet wurden. Zum Beispiel die Treue, nehme ich jetzt mal als Beispiel, dass ein Paar klar hat, wenn es zur Untreue kommt, dann ist auch unsere Beziehung zu Ende. Das wäre für mich eine Grenze, formulieren die Menschen so. Und das passiert natürlich immer wieder, dass Untreue im Laufe der Zeit ein Problem wird, weil einer von beiden diese Treue, die Grenze überschritten hat und der andere auch deshalb so schwer enttäuscht ist, weil er geglaubt hat, diese Grenze, die ist so klar definiert zwischen uns beiden, die muss ich gar nicht schützen und hat das immer mit Vertrauen begleitet. Und wenn dann ein Betrug geschieht, ist das immer auch ein Übergriff über eine solche Ehegrenze, die in der Beziehung eindeutig festgelegt war. Und das tut auch deshalb nochmal so weh, weil man sich im Vertrauen geschädigt sieht. Und das ist eine kaum zu reparierende Schwachstelle. Da muss dann ein Paar richtig hart ran, bis es zur Versöhnung kommt.
Grenzen setzen ist ein wichtiges Thema bei der Kindererziehung auch. Also natürlich, da ist Grenzen setzen auf jeden Fall sehr wichtig. Wer da keine Grenzen setzt, dem werden nachher von den Kindern wahrscheinlich die Grenzen gesetzt.
Ja, und ich verhelfe den Kindern auch nicht zu einer eigenen Persönlichkeit. Ja? Auch die brauchen natürlich diese Grenzerfahrung. Da haben wir ein gutes Beispiel dafür, dass ich nicht nur zum Schutz, zum Selbstschutz Grenzen aufsetzen muss, sondern das beginnt ja damit, dass ich für die Kleineren, die das noch gar nicht tun können, ihre Grenzen verteidige, indem ich sie aber erstmal definiere. Und es muss dazu führen, dass es auch einen Konflikt gibt. Konflikte sind immer da, wo eben auch Grenzen aufeinanderstoßen. Interessen, wenn ein Kind lange Fernsehen gucken will oder es übertreibt mit dem Handykonsum. Da sind wir Erwachsene natürlich gefordert, das Kind auch vor sich selbst zu schützen. Dass es genügend Schlaf bekommt beispielsweise und nicht bis in die Puppen vor dem Fernseher sitzt. Dass ich ihm helfe, diese Grenzen zu akzeptieren. Dafür sind wir auch da, dass wir lieber vorlesen. Dass wir Kindern sagen, wir nehmen dir nichts, wir geben dir was. Aber diese Grenze, was den Schlaf angeht, diese Uhrzeitgrenze, die ist gesetzt. Und die ich auch im Sinne des Kindes verteidige.
Zumal man ja auch merkt, wenn sie irgendwann müde sind, natürlich, eigentlich, und ja, wenn sie denn sich nicht mehr weiter beschäftigen,
dann sprechen
sie
sogar schlafen, davon. Ja. Ne? Da ist eine Grenze überschritten. Ne? Das haben wir sehr oft in unserem Sprachgebrauch, dass das Kind einfach über die Zeit ist.
Ich denke, gerade in der Pubertät werden viele Eltern extrem viele Grenzen setzen müssen. Vorher aber auch im Kleinkindalter bei den ersten Trotzphasen, da werden Grenzen gesetzt. Aber es gibt eben noch diese anderen kleinen Situationen, über die ich eben schon gesprochen habe, die gegenüber fremden Menschen. Wir haben noch genügend Zeit, uns damit zu beschäftigen, warum wir Grenzen setzen oder warum wir es manchmal gar nicht tun. Grenzen setzen. Muss nicht immer einfach sein. Und warum setzen wir manchmal keine Grenzen? Oder warum fällt es uns schwer? Warum sagen wir vielleicht ja voreilig, ohne es eigentlich zu wollen? Heidi Ruster ist unser Gast von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Machen wir das manchmal, setzen wir manchmal keine Grenze, weil wir denken, das wird von uns erwartet? Also ist es so ein gewisser sozialer, gesellschaftlicher Druck?
Es ist immer sozial begründet, weshalb wir keine Grenzen setzen oder noch lange damit warten und da selbst einfach eine gewisse Toleranzschwelle einbauen. Es gibt einfach die Befürchtung, Kontakt zu verlieren, Beziehungen zu verletzen, so nachhaltig, dass ich nachher nicht mehr dazugehöre. Das sind alles soziale Ängste, die dazu führen. Oftmals macht das berechtigt sein, aber auf der anderen Seite, wenn man mal genau hinschaut, es darauf ankommen lässt, die eigenen Grenzen zu trainieren und dann auch zu verteidigen, passiert eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, viele sagen, wie schön, dass wir jetzt klar sind. Und da sind ganz überrascht, ach, das erlebst du als eine Überschreitung. So war das nicht gemeint. Ich wollte dich sogar unterstützen. Und dann kommt es wirklich zu einem konstruktiven Gespräch, wo man einfach mal klarstellt, wer ist wer, wo höre ich auf, wo fängst du an? Und da kann man, spricht man über Grenzen.
Wenn wir jetzt nochmal auf so ein Bürobeispiel gehen, also wo man sagt, der eine sagt, kannst du das für mich mit übernehmen? Und man sagt, ja, mache ich, und denkt sich hinterher, ach Mensch, hast du zuvor schnell ja gesagt, hast doch selber noch Berge da liegen, was zu erledigen ist. Wie geht man denn damit um?
In diesem Fall, den ich jetzt eher für niederschwellig halte, es gibt keinen großen Konflikt, das kann ich abschätzen. Was passiert, wenn ich mich nochmal rumdrehe und zu der Kollegin gehe und sage, ich habe eben vorschnell geantwortet. Tatsächlich habe ich keine Zeit, dir diesen Gefallen zu tun, dieses Gebiet noch mit zu übernehmen. Das kann ich nicht versorgen. Ich muss es zurückgeben. Es tut mir sehr leid.
Das kann man vielleicht gegenüber Kollegen tun. Es gibt aber auch Menschen, die vieles tun im Job, obwohl sie es gar nicht möchten, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren oder vielleicht nicht genügend Anerkennung zu erhalten für das, was sie tun.
Das ist natürlich eine große Gefahr, dann ist es nämlich nicht mehr niederschwellig, was die Konsequenzen angeht. Das Risiko wird viel größer, zum Beispiel dann, wenn die Existenz bedroht ist. Und das sind natürlich Dinge, das ist meistens eine Gerüchtebasis, das erwartet aber der Chef, dass man am Wochenende natürlich noch bereit ist, mindestens die E-Mails zu beantworten, dass man auch unter der Woche die Überstunden macht, das ist ganz klar, und natürlich noch obendrein anschließend, um die Teamfähigkeit zu erhalten, auch noch Squash spielen geht, obwohl zu Hause Frau und Kind warten. Dass man immer überbordend, das heißt, da sagt ja schon das Wort, über die Grenze hinaus mich strapaziere und eigentlich ich gegen meinen Willen und meine Überzeugung, was richtig oder falsch ist, handle. Und das sind nachhaltige Verletzungen, die ich mir selber zufüge.
Das heißt, man muss selber merken, wo ist die Grenze erreicht, wo ich sagen muss, nein, von außen, der kann gar nicht wissen, dass das meine Grenze ist. Ich muss eben sagen, mir fehlt sonst die Zeit für meine Familie, das geht jetzt mal nicht.
Auf alle Fälle und da schon während den Anfängen, das sehr früh ausprobieren, dass nicht der Chef, der vielleicht alleine lebt, gar nicht erst auf die Idee kommt, noch die nächste Grenze zu überschreiten. Man kann ja auch als Familienvater schon mal sagen, ja, dann rufe ich halt zu Hause an und sage, dass ich später komme, kein Thema. Wenn das aber einreißt, wenn dann eine Strategie daraus wird, dass das üblich ist im Büro, immer wieder, dann erwächst ein Problem und dann habe ich vielleicht nicht früh genug aufgepasst, um hier meine Grenze zu schützen. Ich muss sie mindestens benennen.
Ist eine Angst vor Jobverlust denn übertrieben? Ich meine, wenn die Leute ja wirklich realistisch sagen, wenn ich das nicht tue, wenn ich diese Überstunden nicht mache, wenn ich mich da nicht im Team einbringe, dann übernimmt es jemand anders und ich gucke dann in die Röhre.
Das mag vorkommen. Dennoch behaupte ich, dass man im Vorfeld noch eine Menge andere Dinge probieren kann. Aber erst dann, wenn ich es anspreche und ich sage, ich habe ein Problem. Also ich sehe die Arbeit, die hier anfällt. Ich sehe auch, dass wir für den Erhalt unserer aller Arbeitsplätze hier arbeiten und dennoch habe ich jetzt im Augenblick die Familie mit den kleinen Kindern. und zwei davon sind schwer krank. Ich muss nach Hause, auch das ist wichtig. Und dass man sich traut, halt auch die Krankheitstage anzumelden, die einem ja zustehen. Ich glaube, es sind 5 Tage im Jahr wenig genug, denn bei kleinen Kindern im Kindergarten ist alle naslangs ein Organisationsproblem zu meistern, wenn denn die Kinder krank sind. Wer bleibt zu Hause? Da gibt es Betreuungsnotstand. Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, auf Tarifgerechtigkeit bestehen und sagen, es tut mir leid, ich sehe zwar hier, dass viel anfällt, ich habe aber mit den Kollegen gesprochen, denen passiert das auch. Da gibt es so etwas wie eine gleiche Situation unter Familienvätern oder Müttern, da können wir uns stützen. Ich übernehme das, dafür weiß ich mit Sicherheit, wenn es mir jetzt so passiert, dass ich mal Freiraum brauche oder eben auch nur pünktlich nach Hause will, dass der Rest von jemand anders übernommen wird. Ich bin sicher, wenn man drüber spricht, kann man ein Klima schaffen, wo man auf Verständnis stößt. Nicht in jedem Fall, und ich glaube auch, dass böswilligerweise viele das ausnutzen, die jetzt am Hebel sind, der Macht, die dann sagen, bitte, dann suchen Sie sich doch eine andere Stelle. Es wird es sicher geben, das möchte ich gar nicht diskutieren, denn wir müssen einfach klar sehen, kaum wird ja von dieser Elternzeit für Väter Gebrauch gemacht. Das ist eine tolle Einrichtung an für sich. Aber die Angst, da durchzufallen in der Achtung und damit in der Zugehörigkeit und auch was Existenzsicherung angeht, ja, die ist halt so groß, dass viele Väter darauf verzichten, die Elternzeit auch tatsächlich zu nutzen und zu nehmen.
Ich denke, dass es eher den Müttern so geht, dass sie Schuldgefühle haben, wenn sie zum Beispiel auf der einen Seite nicht bei ihrem kranken Kind sind, wie Sie es gerade als Beispiel genannt haben, auf der anderen Seite Schuldgefühle gegenüber dem Arbeitgeber, dass man jetzt sagen muss, dass man seine Aufgabe, die eigentlich für den Tag geplant war, nicht erfüllen kann. Da steht man ja zwischen den Stühlen, hat auf jeden Fall Schuldgefühle.
Das sind natürlich innere Konflikte, ganz klar. Und die zu lösen, ist immer einfacher, wenn ich um meine Grenze weiß. Und wenn ich die befragen kann, was sagt eigentlich meine Grenze? Kann ich mir selber treu bleiben, heißt das ja. Und wenn ich den Eindruck habe, mein fieberndes Kind ist genauso gut bei der Oma aufgehoben, ist das genauso in Ordnung, wie ich sage, nee, ich kann heute nicht frei arbeiten, ich gehöre zu meinem Kind. Also wenn ich Positionen beziehe, wenn ich selber bereit bin, meine eigene Grenze wahrzunehmen und sie zu verteidigen, dann kann ich auch so einen inneren Konflikt lösen.
Das sagt Heidi Ruster, unser Gast in der Domradio-Beratung heute. Bis hierhin und nicht weiter. Wie wir lernen, Grenzen zu setzen, ist heute unser Thema. Grenzen setzen kann auch so ein wenig Selbstschutz bedeuten, sich selber schützen vor zu viel Stress oder vielleicht auch die eigenen Prioritäten kann man dann besser weiter verfolgen, wenn man seine Ziele nicht aus den Augen verliert. Hat Grenzen setzen auch was mit den eigenen Zielen denn zu tun, Heidi Ruster?
Unbedingt. Ich glaube, es ist wesentlich. Wenn ich Ziele habe, die ich erreichen möchte, die mir wichtig sind, wo ich ein Herzensanliegen verfolge, bin ich auch bereit, deutlicher diese Grenze, die eben dieses Ziel schützt oder diese Strategien, die zu dem Ziel führen, zu verfolgen, zu verteidigen und auch einen Konflikt zu riskieren. Manchmal entsteht ja gar keiner. Das ist ja nur in meiner Fantasie. Aber tatsächlich, oft hat man dann natürlich Leute, die sich gar nicht so schnell damit zufrieden geben, wenn ich meine Grenzen verteidige. Und dann muss ich schon andere Geschütze auffahren. Und dann wird es schon ein bisschen martialischer, wie auch die Sprache schon verrät. Also man müsste dann schon vehementer, energischer werden.
Also das heißt, wenn jemand die Grenze nicht akzeptiert, was tun?
Dafür kämpfen, sie deutlich machen. Hier sehe ich einen Konflikt, kann man sagen. Du willst mir hier was überdeuen oder meine Grenze eintreten. Und das will ich nicht. Und du musst mit mir rechnen. Ich verteidige meine Grenzen.
Ich kenne einige Menschen, die eigentlich gerne sich für andere einsetzen und darüber sich selbst so ein bisschen vergessen. Also sprich, die eigenen Wünsche oder die persönlichen Ziele treten ein wenig in den Hintergrund. Wie kann man daran arbeiten, dass das eine bessere Gewichtung kriegt? Das heißt ja gar nicht, dass einer dem anderen die Bitten abschlagen soll. Oder das ist ja auch in Ordnung, wenn einer dem anderen gerne hilft. Aber wie schafft man es, dass da so ein besseres Gleichgewicht dann reinkommt?
Das ist zum Beispiel genau die entscheidende Frage. Also wie viel Grenzöffnung kann ich zulassen, ohne dass meine Grenze völlig verwischt oder sich auflöst? Wie viel Selbstaufgabe oder Hingabe zunächst kann ich einbringen, ohne dabei eben mich selbst aufzugeben. Und ich glaube, das ist genau die Frage, die bei Grenze wichtig ist. Denn gleichzeitig ganz zuzumachen, heißt, ich bin mir sicher, dass keiner an mich rankommt, aber dann verhindere ich natürlich jede Form von sozialer Begegnung und Nähe. Ich bin auf mich allein gestellt. Also Grenzen sind nur dann sinnvoll, wenn ich sie auch aufmachen kann. Und darin liegt auch die große Aufgabe der Selbstbestimmung, das herauszufinden. Und das gibt es nun mal, dieses soziale Bedürfnis in uns auch zu verwöhnen, jemandem entgegenzukommen, jemanden anderen einen Gefallen zu tun. Das ist Gott sei Dank, würde ich sagen, auch eine wunderbare Eigenschaft von uns Menschen. Dagegen steht ja im Grunde nur der Missbrauch, dass es Menschen gibt, die diese wunderbare Gabe, dass der andere sich so öffnet und auf mich zukommt, ja nutzt, um immer weiter in den anderen einzudringen, sodass dessen Persönlichkeit auch nicht mehr vorkommt. Und das ist das Problematische. Es gibt Menschen, die sind umgekehrt so bedürftig, dass sie den anderen völlig aufsaugen. Dann tun die das nicht extra, die Grenzen des anderen nicht sehen. Und da gibt es schon auch gerade unter zum Beispiel pflegenden Angehörigen einen ganz großen Notstand. Die sehen die Bedürftigkeit des anderen, die Hilflosigkeit und lass mich nicht allein, bleib bei mir, ich bin doch nichts ohne dich, du bist mein Retter. Das sind natürlich Dinge, die kitzeln alle unsere sozialen Bedürfnisse, eben den anderen auch zu sehen. Und dennoch sind sie gefährlich. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, den anderen nicht nur als Fall zu sehen, sondern eben als einen Menschen mit Handicap, mit Altersschwäche, wie auch immer jedenfalls, das zu verhandeln, das zum Thema machen. Ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen nämlich sehr ernst, aber ich habe im Augenblick nichts mehr zu geben und ich muss erst auftanken. Diese 3 Wochen Sommerferien muss ich Urlaub machen und deshalb musst du in die Kurzzeitpflege. Und es ist noch gar nicht gesagt, dass das schlimm für dich ist. Aber ich darf auch gar nicht danach gucken. Ich gebe dich ab. Ich lasse los, um eben auch mein Land, mein Territorium, mein Potenzial an Kraft zu schützen, damit ich wiederkommen kann und wieder was zu geben habe.
Was sicherlich nicht leicht ist, aber eben ein Schritt, der ja vielleicht gut zu diesem Satz passt, den ich mir rausgesucht habe, dazu sei gut zu dir selbst. Wenn man das so ein bisschen im Blick hat, dann ist es vielleicht auch leichter, diese Grenzen zu setzen, ja auch wirklich als so eine Art Selbstschutz in diesem Sinne.
Das ist sicher auch gemeint, wenn wir auf Jesu Gebot der Nächstenliebe gucken. Da heißt es eben, liebe deinen Nächsten, aber wie dich selbst. Das ist eben genau die Balance. Auf den ersten Blick hört sich das ja sehr widersprüchlich an. Sich selbst zu lieben, wie geht denn das?
Das klingt ein bisschen wie Egoismus.
Genau, aber genau das hat was damit zu tun, dass sich im Grunde nur jedes Miteinander so versteht, indem es sich Regeln auferlegt. Und die sind nicht nur für die anderen da, sondern auch für mich. Im guten, im verpflichtenden Sinne. Und das gilt es zu beachten. Und ich glaube, Jesus hat da schon einfach immer eine gute Idee gehabt, wie das geht mit dem Miteinander und der Selbstfürsorge.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es gut, wenn diese Grenzen immer mal wieder geöffnet werden können. Wenn sie ganz offen wären, wäre es nicht so günstig. Und wenn sie immer geschlossen sind, auch nicht.
Genau, so ist es.
Bis hierhin und nicht weiter, wie wir lernen, Grenzen zu setzen. Die Domradio-Beratung ums Grenzen setzen geht es heute. Warum sollten wir Grenzen setzen? Wir haben schon gehört, dass es viele alltägliche Situationen gibt, in denen wir eigentlich dazu gezwungen sind, auch Grenzen zu setzen oder Ja oder Nein zu sagen. Dass wir aber manchmal nicht klar sind oder vielleicht unschlüssig sind, wann oder wie wir diese Grenze setzen sollten. Es gibt aber auch eine negative Auswirkung vom Ja-Sagen, indem man einfach selber sich zu wenig Gutes tut oder einfach anderen mehr gibt als sich selbst. Viele haben Angst, als Egoisten abgestempelt zu werden. Ach, der denkt ja nur an sich, der könnte mir ja auch mal helfen. Ist es so ein Hauptgrund dafür, dass manche Menschen keine Grenzen setzen?
Das kann man mit Sicherheit bejahen. Also das glaube ich schon, dass da viele, viele soziale Ängste sind. Wie wird das angesehen? Ich glaube auch, dass Grenzen setzen gar nicht leicht ist. Das formulieren wir jetzt die ganze Zeit so. Aber es ist schon schwierig, wenn man sich heute bewegt, hat man immer viele Rollen. Man muss viele verschiedene, unterschiedliche Erwartungen bedienen und dann immer vorher rauszukriegen, Moment mal, passt das zu mir? Ne? Mag ich das? Kann ich das vertreten? Was wäre ich bereit dafür zu tun, damit das bleibt? Das ist ganz schön schwierig. Also ich möchte sagen, das hat etwas mit dem Wissen über sich selbst zu tun, mit Selbstbewusstsein. Wo gibt es für mich eine Grenze? Was gibt es für mich Schützenswertes? Wo ist etwas, was mir heilig ist, was in mir wirklich brennt, was ich auch mit Zähnen und Klauen verteidigen würde? Dann fällt es leichter. Dann habe ich eine andere Motivation. Und wenn ich dann auch noch dazu das Ziel formulieren kann, warum tue ich das eigentlich? Was macht mich aus? Und was will ich damit auch aussagen? Was ist mir wichtig, was die anderen von mir erleben? Umso klarer werde ich. Und die Menschen drumherum, meine Lieben, aber auch die Nachbarn und die Freunde werden immer klar sagen, ja, so ist sie. Wenn ich sie beschreiben würde, fällt mir das und das ein. Wenn ich sie malen würde, hat sie die und die Kontur und die Farbe, die würde ich ihr geben. Und je deutlicher ich mit mir selber bin, also über das, ich weiß nicht, ob die Hörer oder sie das kennen, mit dieser zauberhaften Welt der Amelie, diesen Kinofilm, der beginnt doch so, wo sie mit der einen Seite sagt, das liebe ich, das fühlt sich gut an und das mag ich gar nicht, das lehne ich ab, das passt überhaupt nicht zu mir oder den mag ich nicht und dafür mag ich das. Ich schaue so gerne, wenn Menschen und so, das ist, fängt so an. Und das hat was damit zu tun, so bin ich. Und je deutlicher diese Auseinandersetzung wird, diese Selbsterfahrung, desto klarer sind auch die Konturen. Das ist nichts anderes als die Persönlichkeitsgrenzen. Und das macht eben einen Menschen aus mit Ausstrahlung und mit Auftreten. Und sagen, der hat eine schöne Ausstrahlung, dann meinen wir genau das. Das heißt, im Grunde möchte ich jeden ermuntern, wirklich nach seinen Grenzen zu spüren und zu gucken, ja, so will ich erkannt werden von den anderen.
Wenn man es also wirklich mal ausprobiert, ist es gar nicht so, dass andere einen, wenn man mal Nein sagt, als herzlos oder egoistisch abstempeln?
Das macht mir nichts mehr aus. Es kann sein, dass das so passiert, dass ich von außen und so angeguckt werde. Dies aber seltsam. Was hat die denn für einen Geschmack? Was verteidigt die denn das und das? Die ist aber empfindlich, wenn sie mir da so deutlich entgegentritt. Aber Menschen mit dieser schönen Ausstrahlung werden das nicht als etwas nehmen, was sie weniger wert sein lässt, sondern werden sagen, ja genau, da hast du auch was Richtiges von mir gesehen. Ich fühle mich gesehen und richtig wahrgenommen und gut eingeschätzt. Alles andere wäre im Grunde Schein, fast eine Lüge oder ich würde dich betrügen, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, ich mache das so gerne, aber ich sage dir ganz klar, ich mache es nicht gerne. Und wenn ich das trotzdem jetzt für dich übernehme, dann kann ich das zusagen, weil ich ihm jetzt und hier dafür auch gerade stehen kann. Aber ich gebe dir dafür keinen Blankoscheck, dass du jetzt jedes Mal damit kommen kannst. Denn eigentlich beginnt hier meine Grenze. Aber ich bin in der Lage, auch mal eine Ausnahme zu machen, eine Grenzöffnung zu wagen und mal gucken, was das mit mir macht.
Das sind sehr klare Worte, aber das ist genau das Schwierige für den Anfang, dass Menschen, die damit anfangen, diese Grenzen auch mal zu setzen, die es vorher nicht getan haben, erstmal verbal das schwierig finden. Manch einer sagt dann eher Jein als Nein.
Das stimmt.
Oder vielleicht oder eigentlich.
Menschen, denen vielleicht auch als sie Kinder waren, nicht viele Grenzen zugemutet wurden. Sei es aus Bequemlichkeit, sei es vielleicht sogar aus einem entschiedenen pädagogischen Stil heraus. Da gibt es ja sehr viel unterschiedliche Grenzen. Früher, als ich zum Beispiel klein war, da konnte man davon ausgehen, dass die meisten Eltern sich einig waren, an welcher Stelle Grenzen gesetzt werden, was geht und was nicht geht. Alle mussten nach Hause, wenn die im Winter die Laternen angingen. Nicht nur ich. Grenzen waren deutlicher miteinander kollektiv vereinbart und akzeptiert. Heute ist Erziehung sehr individuell geworden und es wird auch von daher immer schwerer, die eigenen Grenzen zu finden, weil ich mich selbst erfinden muss, so heißt es. Ne? Also selbst definieren muss, was macht mich aus. Das ist nochmal eine richtige große Herausforderung. Und wir in der Beratung treffen öfter Menschen an, die auch so desorientiert sind, dass sie nicht mehr genau wissen, ja, was mache ich da eigentlich? ist das jetzt richtig oder falsch? Und Sie sind gekommen, um sich da nochmal eindeutig Orientierung zu suchen. Ist es richtig, wenn ich in dieser Beziehung, sei es gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber dem Ehemann, Nein sage? Darf ich das? Oder bin ich dann egoistisch? Dass man also da Orientierung sucht, heißt es, dass es in der Gesellschaft nicht mehr diesen Common Sense gibt und dass da ein jeder eigentlich auf sich selbst gestellt ist oder eben tradiert auf seine Erziehung zurückgreift.
Wie machen wir uns frei von der Fremdbestimmung? Wie erlangen wir wieder mehr Selbstbestimmung? Darüber wollen wir gleich noch reden. Grenzen setzen, ohne andere zu verletzen. Auch das ist möglich. Heidi Ruster ist zu Gast, Leiterin der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Eine klare Sprache sprechen, das hilft schon viel weiter, obwohl viele Menschen, wenn sie erstmal üben, Grenzen zu setzen, doch erstmal etwas vorsichtiger sind. Gibt es denn auch so eine Möglichkeit, das Nein sagen zu lernen? Heidi Ruster ist zu Gast, Leiterin der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Wenn ich also Nein sagen oder Grenzen setzen lernen möchte, wie fange ich an?
Beim ersten Schritt, nämlich dem, dass ich meine Grenze spüre, dass ich sie wahrnehme. Das ist meistens läuft es ja so, dass ich durch die Anfrage von außen erst auf meine Grenze gestoßen werde. Und ich spüre, der will was von mir, was ich nicht will. Das ist der erste Impuls. Und den ernst zu nehmen, den auch festzuhalten. Dann kommt nämlich erst der zweite, was sage ich, was gebe ich zurück, wie sieht meine Rückmeldung aus? Und die könnte zum Beispiel damit beginnen, dass ich sage, dein Wunsch, der stößt bei mir erstmal auf grundlegende Ablehnung oder ich spüre hier eine ganz klare Blockade oder ein Signal, Vorsicht, aufpassen, es wird zu viel, dass ich das dem anderen auch wissen lasse und dass ich sage, ich sehe aber auch deine Not und kann mir gut vorstellen, dir persönlich zu helfen, aber da ist bei mir ganz viel, was sagt, das geht nicht. So dass ich erstmal die Situation mit meinem Gegenüber, der ja immer das Recht hat zu wünschen, wir reden jetzt nicht von Forderungen oder es gibt ja auch Leute, die entsprechen sogar schon, ohne dass der andere was gesagt hat, glaubt ihm, ohne Worte zu entsprechen zu müssen, weil er ihn so liebt oder ihn so gut kennt. Der andere hat es gar nicht gefordert. Ich spreche jetzt wirklich von klaren Wünschen, die geäußert werden. Dann kann ich auch sagen, dass dieser Wunsch berechtigt ist, das muss ich gar nicht diskutieren, also einfach nur sagen, ja, ich höre den, aber allein ich fühle ein zu viel und von daher eine Abwehr, das möchte ich gar nicht machen. Ich kann aber gerne mit dir überlegen, wie es denn gehen kann, denn ich empfinde dein Anliegen als sehr berechtigt an oder ich kann auch vielleicht gar nichts damit anfangen, sehe aber, dass es für dich wichtig ist und wenn du magst, überlegen wir beide mal, wie es gehen kann. Das ist, kann einfach auf der Beziehungsebene nicht missverstanden werden. Das heißt, ich muss lernen, nicht nur direkt nach außen zu wirken. Das wäre der zweite Schritt. Also, was denkst du dir eigentlich, mit sowas hier anzukommen? Und meistens, wenn ich gerade ganz deutlich in mir die Abwehr spüre, kommt die Rückmeldung ganz besonders gewaltig, oft aggressiv, auch unnötig aggressiv rüber. Und dann erst passieren die Fehler oder das Eingeschnapptsein beim Gegenüber, die Beziehung ist gestört. Das muss aber nicht sein. Nur wenn ich sage, ich habe keine Zeit, irgendetwas Neues anzunehmen oder ich kann da gar nicht hinterstehen. Das ist gar nicht mein Ding. Im Gegenteil, also da kitzelst du bei mir etwas an, was ich sehr empfindsam hüten möchte. Ich habe da ein ganz anderes Bedürfnis und auch meine Erfahrungen sagen mir, dass das für mich nicht in Ordnung ist. Deswegen kann ich da nicht mitmachen. Da musst du dich an jemand anderen wenden. Und da kann eigentlich nicht draus gemacht werden, der andere findet mich doof oder was denkt er jetzt über mich? Bin ich jetzt ein wenig solidarischer Kollege? Das kann man dann nochmal diskutieren. Man könnte vielleicht von sich aus auch noch dazu haben. Also ich kann, so gern ich dir jetzt geholfen hätte oder ich dich glücklich sähe oder deinen Wunsch erfüllen möchte, aber damit wäre ich nicht wahrhaftig. Es geht auch immer dabei um Ehrlichkeit. Also, und das ist ein ganz hohes Gut im Miteinander, dass der andere hat auch ein Recht darauf, meine Grenzen klar erkennen zu können. Das kann ich auch mal von der Seite sehen.
Das heißt, dass durchaus so ein ein positiv rübergebrachtes Nein, indem man eigentlich sagt, ich würde dir gerne helfen, im Moment passt es auf meiner Seite aber leider nicht, weil ich selber noch so viel habe, was erledigt werden muss. Es wäre mir zu viel. Wenn man es so rüberbringt, dann ist der andere gar nicht verletzt.
Der ist enttäuscht, dass jetzt er mit seinem Wunsch nicht landet. Aber das hat viel mit dem Ton zu tun, ob der sich jetzt als Mensch von mir abgewertet fühlt oder nicht gehört und nicht gesehen oder blockiert fühlt oder aber in seinem Anliegen. Das ist immer ein Unterschied. Treffe ich den anderen, du bist ja vielleicht unmöglich mit deinem Wunsch. Ja? Hört sich doch anders an, als wenn ich sage, also dich zu enttäuschen, das tut mir leid. Ich sehe, dass du das gerne hättest, aber diesem Anliegen kann ich nur wahrhaftig nicht entsprechen. Ich mache einen Unterschied und das, glaube ich, würde ich schon empfehlen.
So eine Bedenkpause ist Überlegungszeit, ist vielleicht auch für manch einen ganz gut, um sich eine Antwort in Ruhe überlegen zu können, wenn es einem schwerfällt, weil man eigentlich so ein typischer Ja-Sager ist, der, wenn es vielleicht um Termine geht, kannst du da beim Umzug helfen, kannst du vielleicht da mitkommen, kannst du mich da beraten, könnten wir da mal ein Treffen vereinbaren, der dann eigentlich erstmal Ja sagt.
Das ist auf jeden Fall immer ein ganz guter Rat, nicht sofort aus der Hüfte zu reagieren. Es ist, wie gesagt, gar nicht leicht, die eigenen Grenzen genau auszumachen. Und oftmals muss ich mit mir selbst erst in den Dialog gehen, um nochmal zu gucken, ja, was ist denn da eigentlich die Blockade, die ich erlebe, das Rumdrucksen, das Rumeiern, dass ich nicht klar bin. Das sind immer Hinweise, kann man ganz sicher sagen, auf einen inneren Konflikt, der bei mir tobt. Irgendeine Vielstimmigkeit. Nur sei doch nicht so. Kannst doch mal nachgeben, sagt die eine Stimme. Die andere sagt, der ist doch so lieb. Du kannst doch so einen Menschen, vor allen Dingen vielleicht Enkelkinder oder Kinder, nicht enttäuschen. Du musst dich jetzt einfach mal über den Schatten springen. Sei nicht so. Ne? Solche Stimmen hört ja jeder in mir. Und dann gibt es aber auch einen. Du bist auch hier verpflichtet. Du hast einen Dienst zu tun, du hast, kriegst Geld dafür. Du kannst dich einfach jetzt der Bitte entsprechen, meinetwegen, das haben viele Großeltern so als Problem schon formuliert. Ich könnte jeden Tag mit den Kindern zusammen sein, aber es gibt hier auch noch andere Verpflichtungen oder andere Enkelkinder oder andere Erwartungen, die ich erfüllen muss und ich muss manchmal meine Kinder enttäuschen, obwohl ich mir vorgenommen habe, das nie zu tun. Na, da enttäuscht man sogar sein Selbstbild. Man hatte sich so vorgestellt, also ich kann unendlich geben und merkt einfach, nee, der Körper setzt Grenzen zum Beispiel oder der Dienst, seine Vorschriften oder auch ich stehe im Wort, ich bin anderen schon vorher verpflichtet gewesen. Hier geht es um Glaubwürdigkeit und die stelle ich jetzt höher. Das sind Dinge, die brauchen ein bisschen Zeit. Da muss man auch mal sagen, ich kann dir jetzt nicht ohne weiteres Ja sagen. Da gibt es ganz viel, was dagegen steht. Darf ich dich heute Abend nochmal anrufen?
Also vertrösten heißt zwar bei manchen Menschen, wenn die es häufig machen, auch gleich ein Nein, auch das merkt man manchmal, aber vertrösten heißt manchmal vielleicht aber doch auch noch ein Ja, was dann wohl überlegt ist und wo man dann sicher gehen kann, dass es ein wirklich positives Ja ist zu dem Anliegen und ja, man fühlt sich dann natürlich auch gut dabei. Vom Ja-Sager zum Nein-Sager, wie kann man lernen, Grenzen zu setzen, gleich mehr dazu. Die Dom-Radio-Beratung Grenzen setzen. Bis hierhin und nicht weiter. Nein, das möchte ich nicht. Das kann man lernen. Besonders schwierig ist es, eine Situation haben wir noch gar nicht, wenn jemand einem körperlich zu nahe tritt. Da ist es unabdingbar, dass man Grenzen setzt, dass man Nein sagt und dass auch unsere Kinder das schon lernen. Heidi Ruster ist zu Gast im Domradio. In der Lebensberatung kommen da Menschen hin, die es versäumt haben, Grenzen zu setzen, die es schwierig finden, Grenzen zu setzen, sei es ist der Chef, der zu nahe kommt oder der Lehrer oder jemand Fremdes aus der Straßenbahn.
Man kann sagen, es wird schwieriger, je näher mein Gegenüber ist, von dem ich mich gerade bedrängt fühle. Das heißt, wenn er eigentlich liebenswert ist, von dem ich glaube, dass er mir gar nichts Böses will. Aber meine Empfindlichkeit ist getroffen. Ich mag das nicht, dass er mir zu nahe kommt. Es gibt auch Chefs, die das nicht merken, dass zum Beispiel die Mitarbeiterin es gar nicht so gerne mag, wenn man sie umarmt, auch wenn es wertschätzend gemeint, anerkennend oder sogar ein Ausdruck von, nee, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub und ich nehme sie jetzt in den Arm. Und zwar ungefragt. Das können und das würde ich sagen, dürfen auch Mitarbeiterinnen ablehnen. Aber da merkt man schon an dem Beispiel, dass es brisant ist. Der andere, dem ich das sagen will, ist mein Chef. Beispielsweise nehmen wir das mal im übergeordneten Sinne, also einer, der eine Autorität hat, der andere Machtbefugnisse hat, auch mir gegenüber. Und auch jemand, den ich schätze, den ich jetzt gar nicht verletzen will, nicht verlieren will, nicht aus der Beziehung gehen will. Und wenn man aber merkt, je näher die Zeit des Urlaubs beispielsweise kommt und der Chef unweigerlich wieder mal mich in den Arm nehmen will und ich merke, dass ich dann schon verspanne bei dem Gedanken daran, dann bin ich an eine Grenze gekommen. Und dann ist es auch Zeit, nochmal darüber nachzudenken, wie man das wohl angehen könnte. Es ist sicher oft so, dass man sich nochmal vergewissert bei den Kolleginnen. Ist das bei euch auch so? Wie erlebt ihr das? Aber das sollte nicht ausschlaggebend sein. Es hilft, wenn man weiß, auch andere sagen, nee, da fühlst du richtig. Das bestätige ich in meinem Empfinden, erlebe ich das auch. Das kann ich ganz schwer ertragen. Also ich finde, du könntest dem da ruhig mal was sagen. Das kann nochmal helfen, auch nochmal anders motiviert und zielstrebig ans Werk zu gehen.
Wobei eigentlich das Bauchgefühl, wenn ich es eben soweit richtig verstanden habe, im Laufe der Sendung schon ausreichen sollte, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, es ist mir unangenehm, ich muss da wirklich eine klare Grenze ziehen.
Genau, das auf alle Fälle, das möchte ich auch nochmal mit unterstreichen, aber dennoch kenne ich Situationen, sie werden mir so berichtet, dass es braucht, bis ich das spüre, das zulassen kann und dass diese Leute, die dann so ein bisschen unsicher werden, Mensch, kann ich das machen, der meint es doch nicht so, es für sich hilfreich erleben, wenn auch andere sie darin unterstützen und sagen, nee, das ist völlig in Ordnung so. Das ist richtig, das ist nicht nötig, nicht ausschlaggebend, aber es hilft, wenn ich so unterstützt werde und nochmal so eine Vergewisserung, eine Bestätigung bekomme. Und dann einfach mal zu sagen, also du bist mir lieb und teuer, ne? Aber weißt du was, wir können uns doch auch so Tschüss sagen. Ich habe das nicht so gerne. Ach, dann kann ich sicher auf der anderen Seite Überraschung erleben oder auch eine zerfurchtete Stirn, ein Stirnrunzeln mit Fragezeichen in den Augen. Was soll denn das jetzt? Ne? Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich immer schon sagen. Ich weiß, dass sich bestimmt andere sehr darüber freuen. Bei mir ist das nicht so. Und dann mit einem Lächeln auch da stehen bleiben und für seine Position einstehen. Und das muss man dann auch nicht hinterfragen lassen, nicht diskutieren, selbst wenn man Gegenüber dann noch so, nee, jetzt komm, das war doch immer so, das ist doch schön, Sie wissen doch, wie ich bin. Ne? Ich will Ihnen doch nur sagen, wie sehr ich Sie schätze und wahrscheinlich vermissen werde. Genau, das freut mich jetzt zu hören, aber das ist mehr als ausreichend. Dankeschön. Das kann man nochmal sagen, bestätigen und sagen, jetzt reicht's auch, ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Ich bitte, das zu beachten und ich glaube, dass das auch reicht.
Das klingt sehr selbstbewusst, wenn man das so sagen kann. Wenn jemand das noch nicht so oft gemacht hat, der wird in die Situation unsicher reingehen, wird vielleicht das Bauchgefühl und den Impuls haben, ich muss mich da jetzt irgendwie wehren oder eine Grenze setzen, hat aber ein bisschen Angst vor der unangenehmen Situation. Dieser Situation tatsächlich da stehen zu müssen und ganz klar sagen zu müssen, nee, ich möchte diese Grenze so.
Ja, ich möchte die so und kann die verteidigen ohne, dass ich abschätzen kann, wie das bei meinem Gegenüber ankommt. Und darin liegt das Risiko, das Beziehungsrisiko. Kann der andere sagen, ach Mensch, das tut mir leid, Entschuldigung, ich bin so temperamentvoll, kommt nicht wieder vor. Das ist eine sehr souveräne, so würde man sich das wünschen, von Erwachsenen zu Erwachsenen, einfach sich diese Bedürfnisse mitzuteilen. Aber es gibt welche, die sind tatsächlich ja dann eingeschnappt. Ne? Und da muss man halt eben auch gucken, wie ich diese Situation aushalte. Als es einer sagt, so, jetzt wollen Sie mir sowas unterstellen, als wenn ich ja übergriffig wäre oder was. Ne? Ich sage Ihnen nur und einfach dabei bleiben, ich möchte hier das nicht mehr. Ich habe es erkannt, das tut mir nicht gut und ich bin auch dabei, das zu trainieren, ne? Dass ich jetzt mal mehr auf mich hören möchte. Ich mache hier mal einen Strich. Ich möchte hier eine Grenze ziehen und die bitte ich zu beachten. auch wenn ich sie sonst schätze, das hat damit gar nichts zu tun. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen. Ne? Das sind ja auch so diese Dinge, dass man immer sagen kann, sowohl als auch. Das finde ich immer eine Hilfe, daran zu denken, ich muss nicht schroff nur das Nein sagen, sondern ich kann sagen, darüber hinaus schätze ich das Arbeiten mit ihnen und das Zusammensein. Das ist keine Aussage über unsere Beziehung, unser Verhältnis oder wie ich sie sehe, sondern ich habe hier erkannt, ich muss mich schützen. Das ist, sind immer zweierlei
Paar
Schuhe.
Aber den anderen wird es natürlich treffen. Auf jeden Fall muss man sich vorher im Klaren sein, dass man, indem man diese Grenze setzt, diese Enttäuschung ertragen muss.
Genau, auch das gehört dazu, zum Grenzenverteidiger sich damit rechnen muss, dass der andere es nicht versteht. Dass ich also das Risiko eines Konfliktes eingehe. Langfristig würde ich sagen, ist das immer der richtige Weg, auch wenn es in der Situation manchmal Kummer bereitet oder man nimmt es mit nach Hause. Aber irgendwann stellt sich auch eine ganz wohlige Zufriedenheit mit sich selbst ein. Ich habe gut aufgepasst auf mich. Ich war ehrlich. Das sind wirklich Pluspunkte, die, glaube ich, es helfen, auszuhalten, auch morgen wieder zum Dienst zu gehen und mitzukriegen, na, wie guckt er denn jetzt? Und da könnte man ja auch noch mal was zu sagen. Nichts für ungut. Lassen Sie einfach stecken. Ne? Allein die Erfahrung, die dann das fließende Miteinander und dass alles wieder gut ist oder überhaupt gar nichts war, sondern es war ja nichts, außer dass ich auf mich gut geachtet habe, das gibt eigentlich auch keine Nachwirkungen. Sollte es trotzdem welche geben, muss man natürlich dann noch mal drüber reden oder wenn es auch sonst beim Arbeiten nicht weiter auffällt, es mal so stehen lassen.
Ich habe das Recht, mir einen Schutzraum aufzubauen und jemanden deutlich in die Schranken zu weisen, vor allen Dingen, wenn er einem körperlich zu nahe tritt, das einem zu persönlich wird oder vor allen Dingen, wenn man das unangenehm findet. Wir wollen gleich zusammenfassen. Bis hierhin und nicht weiter, wie wir lernen, Grenzen zu setzen, ist das Thema unserer Sendung heute. Grenzen setzen kann gut sein. Man kann sich einen Schutzraum aufbauen, man kann seine eigenen Prioritäten setzen, sich um seine persönlichen Ziele kümmern und das alles, ohne wirklich für egoistisch gehalten zu werden. Viele haben Sorge und Angst, Grenzen zu setzen, aber dennoch ist es manchmal gut, das zu tun. Das haben wir im Laufe der Sendung herausgefunden. Heidi Ruster ist Leiterin der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Fassen wir nochmal zusammen. Wie lernen wir es, Grenzen zu setzen und an welchen Stellen sind Grenzen auch wirklich wichtig?
Grenzen sind wichtig, um Persönlichkeit zu sein, um wirklich genau rauszufinden, was macht mich aus, brauche ich auch eine Abgrenzung zu all dem, was ich nicht will. Und das hat was mit Selbstschutz zu tun. Das macht eine Persönlichkeit aus und von daher kann man nochmal deutlich machen, Grenzen wahrzunehmen ist die erste Aufgabe, diese auch zu verteidigen. Ich muss wissen, welches Bedürfnis habe ich, was muss geschützt werden, was ist wichtig in meinem Leben, was möchte ich verfolgen und was darf von daher von außen gar nicht zu mir durchdringen. Das alles macht mich und mein Selbstbewusstsein aus. Und wenn je sicherer ich da bin, hat es ja in keinem Fall was damit zu tun, wie ich nach außen wirke, beziehungsweise ich weiß dann auch, was ich für Botschaften geben will, wo ich dazugehören will, wo ich mich anstrenge, mitzumachen. Ich muss es nicht um jeden Preis tun und nicht jede Rolle gleichermaßen gut bedienen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich im guten Kontakt mit mir selber bin und weiß, ich spüre gerade eine Blockade, hier mag ich gar nicht mehr Ja sagen. Oder umgekehrt, ich spüre einen Anspruch von außen, meinetwegen auch nach Nähe, nach echter Begegnung. Und ich merke, mir fällt es so schwer, dem nachzugeben. Es gibt Menschen, die haben auch vielleicht zu enge Grenzen. Ja? Die machen dicht. Das wäre auch nicht richtig. Da kommen wir zum nächsten Punkt, was wir auch immer wieder gesagt haben. Grenzen sind auch nur dann sinnvoll, wenn sie auch geöffnet werden können. Und das macht letztlich die Selbstbestimmtheit eines Menschen auch aus, dass er sich entscheiden kann, wann mache ich auf, wann mache ich zu. Und wann verteidige ich auch? Wann gehe ich offensiv dahin und verteidige meine Grenzen? Wann ist das wichtig? Und wie das geht, wie man das am besten macht, diese Grenzen verteidigen, so, dass es nach Möglichkeit ja auch verstanden wird, nach außen diese Botschaften nicht feindlich aufgenommen werden, sondern konstruktiv. Ach so, tickst du. Das ist dein Regieplan, nach dem du läufst. Weißt du, meiner geht so. So kann man auch gut miteinander verhandeln, Regeln für ein Miteinander festlegen. Das sind alles nichts anderes als Konventionen, als Grenzen, die in Gemeinschaften wichtig sind. Und sie sind, machen außerdem überhaupt die Begegnung zwischen ich und du erst interessant, weil ich merke, da reizt mich was von gegenüber. Auch der Anspruch, dass der bei mir mal reinschaut in mein Land und ich darf natürlich zulassen, wie weit das geht, das ist wichtig. Nur da passiert wirklich etwas, auch eine Bewusstseinserweiterung von meinem Selbstbewusstsein hin zu einem Reichtum. Nur Versöhnung ist zum Beispiel möglich, wenn ich oft über meinen eigenen Schatten und meine eigenen Grenzen, die ich gesteckt habe, springen kann. Wenn damit kann ich tatsächlich Neues ermöglichen, den Horizont weit machen und über meine engen Grenzen hinaus. Aber ich kann auch meine Grenzen verteidigen müssen, das heißt sogar in einen Konflikt gehen und ihm auch nicht ausweichen. Das ist immer dann wichtig, wenn wirklich ganz, ganz wichtige Integrität meiner Persönlichkeit angefragt ist, wie die Würde, aber auch die Integrität des Leibes, wenn ich körperlich bedrängt werde. Und dazu kann man jeden Tag trainieren, indem ich das eben deutlich mache. Ich will dir nichts, aber wenn ich auf meine Grenzen höre, das wünsche ich uns allen.
Bis hierhin und nicht weiter, wie wir lernen, Grenzen zu setzen. Das war die Domradio-Beratung. Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Bonn. Herzlichen Dank für die Impulse, die Anregungen, für die Ideen. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich sage Tschüss für heute und danke fürs Zuhören.